sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden ist.
Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 33, 45. Folge 34, 17. Hindenburg, Wegbereiter des Dritten Reiches. Mit Hilfe der Morde vom 30. Juni 1934 vergrößerte Adolf Hitler seine Macht über Partei und Staat ganz erheblich. Die Zeit der langen Messer wäre aber in dieser Form nicht möglich gewesen, hätte sie nicht den Segen des nominell immer noch mächtigsten Mannes im Deutschen Reich gehabt, Paul von Hindenburg. Als Reichspräsident konnte er Hitler jederzeit mit einem Federstrich aus dem Amt des Kanzlers entlassen. Und allein das Staatsoberhaupt hatte den Oberbefehl über die Reichswehr. Obwohl Hindenburg also weiterhin eine wichtige politische Figur in jener Zeit war, spielte er hier bei uns im Podcast zuletzt keine Rolle. Der Grund hierfür ist aber nicht, dass der Reichspräsident nur noch auf dem Papier mächtig war, weil er von Hitler kaltgestellt wurde. Bis heute hält sich hartnäckig die Legende, Hindenburg sei spätestens seit 1933 ein alter, seniler und kraftloser Mann gewesen. Manchmal wird diese Behauptung sogar dahingehend gesteigert, dass er von seinen Vertrauensleuten quasi gegen seinen eigenen Willen dazu gedrängt wurde, Hitler zum Kanzler zu ernennen. Diese Camarilla-These ist absoluter Unsinn. Das habe ich hoffentlich in der letzten Staffel klargemacht. Es gab zwar einen Kreis von Vertrauten, auf den sich Hindenburg stützte, eine Camarilla, wie man damals sagte, aber der Reichspräsident war ganz bestimmt kein willensloses Werkzeug in den Händen dieser Leute. Hindenburg war in der Tat sehr alt, doch blieb er bis kurz vor seinem Tod im August 1934 rüstig und umtriebig. Privat war er immer noch aktiv. Eine Berliner Adlige berichtete Mitte März 1934 beispielsweise an einen Bekannten: Vorgestern war ich bei einer reizenden Soiree bei dem Feldmarschall von Hindenburg. Der Feldmarschall war erstaunlich mobil. Er hat bis 1 Uhr nachts herumgestanden und gesprochen. Auch seinen Amtsgeschäften kam der Reichspräsident weiterhin nach. Er empfing ausländische Staatsgäste, traf sich regelmäßig mit Mitgliedern der Reichsregierung und nahm an öffentlichen Veranstaltungen teil. Im Oktober 1933 besuchte Hindenburg wie gewohnt die alljährlichen Herbstmanöver der Reichswehr. Dazu reiste er nach Ostpreußen, wo die 1. Division unter General Walter von Brauchitsch stationiert war. Hindenburg verfolgte die mehrtägigen Kriegsspiele hellwach und aufmerksam aus nächster Nähe. Zum Abschluss nahm er den Vorbeimarsch der Division ab. Über 1,5 Stunden lang, in militärisch strammer Haltung. Wenige Tage zuvor hatte er seinen 86. Geburtstag gefeiert. Wenn Reichspräsident Hindenburg seit längerem kaum noch im Podcast erwähnt wurde, dann, weil er sich mit voller Absicht aus den meisten politischen Entscheidungen des Jahres 1933 und des Jahres 1934 herausgehalten hatte. Das Staatsoberhaupt war anfangs tatsächlich skeptisch, ob Hitler die richtige Wahl als Kanzler gewesen war. Doch der Naziführer schaffte es innerhalb kürzester Zeit, Hindenburg für sich einzunehmen. Eine gewisse Rolle spielte dabei natürlich, dass Hitler sich offensiv bei dem alten Feldmarschall einschmeichelte. So war der Kanzler jederzeit bereit, sich dem Reichspräsidenten unterzuordnen, und zwar sowohl öffentlich wie auch im persönlichen Miteinander. Denk nur an den Tag von Potsdam und das berühmte Propagandafoto von Kanzler und Präsident, Gefreitem und Feldmarschall. Hitler reicht Hindenburg die Hand, den Kopf demütig und dankbar gesenkt. Nachhören könnt ihr das in Folge 33.15. Die Annäherung zwischen Hitler und Hindenburg wurde überdies dadurch erleichtert, dass Franz von Papen, Hindenburgs ursprünglicher Lieblingskanzler, seine Rolle als Vertrauensmann des Präsidenten zu vernachlässigen begann. Er war immer seltener in Berlin, reiste aus privaten Gründen oder wegen seiner außenpolitischen Ambitionen viel herum oder hielt sich auf seinem Landgut in Westdeutschland auf. Hitler füllte diese Lücke geschickt, indem er sich regelmäßig beim Reichspräsidenten einfand, um demonstrativ, pflichtbewusst Bericht zu erstatten. So dauerte es nicht lange, bis Hindenburg über Hitler als »mein lieber Kanzler« zu sprechen begann. Die wachsende persönliche Affinität zwischen Kanzler und Präsidenten ist aber nur ein kleiner Teil der Erklärung. Sie war nicht mehr als ein besonders effizientes Schmiermittel für das eigentlich Ausschlaggebende. Paul von Hindenburg begrüßte den politischen Kurs, den Hitler und die Nationalsozialisten eingeschlagen hatten, grundsätzlich und nachdrücklich. Hindenburg hatte die Erste Deutsche Republik immer als eine politische Notlösung betrachtet. Die parlamentarische Demokratie war in seinen Augen weder historisch legitimiert, noch eine zum deutschen Wesen passende Regierungsform. In seinem politischen Testament, das er im Frühjahr 1934 verfasste, schrieb Hindenburg dazu: Von der Osterbotschaft des Jahres 1925 an, in der ich die Nation zu Gottesfurcht und sozialer Gerechtigkeit, zu innerem Frieden und zu politischer Sauberkeit aufrief, bin ich nicht müde geworden, die innere Einheit des Volkes und die Selbstbesinnung auf seine besten Eigenschaften zu fördern. Dabei war mir bewusst, dass das Staatsgrundgesetz, also die Verfassung, und die Regierungsform, welche die Nation sich in der Stunde großer Not und innerer Schwäche gegeben, nicht den wahren Bedürfnissen und Eigenschaften unseres Volkes entsprachen. Die Stunde musste reifen, wo diese Erkenntnis allgemein gut wurde. Daher erschien es mir Pflicht, das Land durch das Tal äußerer Bedrückung und Entwürdigung, innerer Not und Selbstzerfleischung ohne Gefährdung seiner Existenz hindurchzuführen, bis diese Stunde anbrach. Wenn Hindenburg hier von Volk spricht, dann ist das kein Synonym für Einwohner oder deutsche Staatsbürger. Volk und Bevölkerung sind damals noch keine austauschbaren Begriffe gewesen. Was Hindenburg mit Volk meint, das kommt eher einem mythisch-magischen Kollektiv gleich, das umso stärker ist, je einheitlicher und homogener sich ein gemeinsamer Wille formt. Dieser Volksbegriff geht weit über so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft hinaus und ist voll anschlussfähig für rassistisch-völkische Konzepte wie Blut und Boden. Denn die erste Frage, die sich zwangsläufig ergibt, ist ja, wer zum Volkskörper gehört und wer eben nicht. Dazu sagt Hindenburg hier jetzt nichts weiter. Aber auch er wird in erster Linie an das Volk als pseudobiologische Abstammungsgemeinschaft gedacht haben. Auf die zweite zwangsläufige Frage, wie man nämlich den einheitlichen Willen des Volkes wohl erkennen mag, gab Hindenburg in seinem Testament ungewollt selbst eine entlarvende Antwort. Denn er behauptete ja, die Nation habe sich 1918 zwar eine Verfassung gegeben und habe sich für die parlamentarische Demokratie mehrheitlich entschieden, aber diese Entscheidung entspreche eben nicht, Zitat, den wahren Bedürfnissen und Eigenschaften unseres Volkes. Etwas polemisch könnte man sagen, die von allen volljährigen Deutschen, Männern wie Frauen, gewählte Nationalversammlung konnte keine legitime, keine passende Regierungsform bestimmen. Nein, nein, ein alter weißer Mann wusste viel genauer, was besser für die Deutschen war. In seinem politischen Testament stellte Hindenburg unmissverständlich klar, dass er es nicht auch nur einen Augenblick lang bereute, das Dritte Reich mit eingeläutet zu haben. Mein Kanzler Adolf Hitler und seine Bewegung haben zu dem großen Ziele, das deutsche Volk über alle Standes- und Klassenunterschiede zu innerer Einheit zusammenzuführen, einen entscheidenden Schritt von historischer Tragweite getan. Ich scheide von meinem deutschen Volke in der festen Hoffnung, dass das, was ich im Jahr 1919 ersehnte und was in langsamer Reife zu dem 30. Januar 1933 führte, zu voller Erfüllung und Vollendung der geschichtlichen Sendung unseres Volkes reifen wird. Ja, ich lasse das jetzt hier einfach mal so stehen. Der Reichspräsident hatte sich nach dem 30. Januar 1933 also ganz bewusst und absichtlich politisch zurückgehalten, weil er seinem Kanzler Hitler in wachsendem Ausmaß vertraute, die Demontage von Demokratie und Rechtsstaat begrüßte und den Aufbau des Dritten Reiches hoffnungsvoll begleitete. Überall da, wo es nach seinen Vorstellungen lief, ließ er sich entsprechend positiv vernehmen. Die Ausschaltung der letzten politischen Parteien, zumal von Zentrum und DNVP, die ihn immer unterstützt hatten, kommentierte Hindenburg gegenüber Vertrauten wohlwollend. Es war ja immer meine Meinung, dass das Heil für Deutschland nur im Zusammenschluss aller Parteien zu einer gemeinsamen Vaterlandspartei liege. Das ist Hitler nun gelungen. Die NSDAP ist die gemeinsame Vaterlandspartei. Am ersten Jahrestag des 30. Januar schickte Hindenburg seinem Kanzler einen handschriftlich verfassten Brief. Ich vertraue auf Sie und Ihre Mitarbeiter, dass Sie das so tatkräftig begonnene große Werk des deutschen Wiederaufbaus auf der Grundlage der nun glücklich erreichten nationalen Einheit des deutschen Volkes im kommenden Jahr erfolgreich fortsetzen und mit Gottes Hilfe vollenden werden. Der Reichspräsident war kein entrücktes Staatsoberhaupt, kein seniler Grußaugust. Er war in den entscheidenden Fragen auf dem Laufenden, oder besser gesagt in den Fragen, die er selbst für entscheidend hielt. Der beste Beleg dafür, dass Hindenburg in vollem Bewusstsein seiner geistigen Kräfte handelte, sind eben jene Fälle, in die er sich aktiv einmischte. Jedes Mal, wenn er das tat, setzte er sich mit seinen Vorstellungen durch. Das war schon so beim Frontkämpferprivileg für jüdische Deutsche im Berufsbeamtengesetz des Frühjahres 1933. Als Weltkriegsveteran und General setzte sich Hindenburg für seine Leute ein. Wenn sie es wert waren, für Deutschland zu kämpfen und zu bluten, sollen sie auch als würdig angesehen werden, dem Vaterlande in ihrem Beruf weiter zu dienen. Das bedeutete aber gerade keine grundsätzliche Ablehnung der antisemitischen Politik der Nazis. Hindenburg hatte kein Problem damit, wenn der Staat ganze Bevölkerungsgruppen massiv diskriminierte. Er wollte lediglich eine Ausnahme für diejenigen Einzelpersonen machen, die sich in seinen Augen als würdig erwiesen hatten. Wie wir vorhin gehört haben, kam Hindenburg seinen Pflichten als Oberbefehlshaber der Reichswehr in besonderem Maße nach. Das galt auch für die Personalpolitik. Bei Beförderungen mussten Hitler und die Nazis immer noch Hindenburg das Feld überlassen. Im Zweifelsfall zögerte der auch nicht damit, mit dem Reichswehrminister und Hitlervertrauten Werner von Blomberg aneinander zu geraten. Dazu kam es Anfang 1934, als der Chef der Heeresleitung, General von Hammerstein, in den Ruhestand versetzt wurde. Blomberg wollte seine rechte Hand, Walter von Reichenau, zu Hammersteins Nachfolger ernennen. Dagegen wehrte sich Hindenburg, weil er das Senioritätsprinzip verletzt sah. Reichenau war nur ein Oberst und neben ihm gab es eine ganze Reihe von Kandidaten, die einen höheren Rang bekleideten und länger gedient hatten. Der Reichspräsident setzte sich durch und ernannte den General der Artillerie Werner von Fritsch zum neuen Chef der Heeresleitung. Nur für den Fall, dass ihr noch nicht überzeugt seid, hier einige weitere Beispiele. Als frommer Protestant interessierte sich Hindenburg ganz besonders für die Belange der evangelischen Kirchen. Die Kirchenpolitik der Nazis, die auf die Vereinigung der Landeskirchen zu einer nationalen Reichskirche hinausliefen, begrüßte er von ganzem Herzen. Was ihm missfiel, das waren die zahlreichen Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Fraktionen, die 1933 ausbrachen. Also mischte er sich auch in dieser Frage ein und beauftragte ausgerechnet Hitler damit, den Frieden in der evangelischen Kirche wiederherzustellen, wie es in seiner Anweisung heißt. Die Installation eines deutschen Reichsbischofs und die Etablierung einer evangelischen Reichskirche fanden Hindenburgs Beifall. Die erneute Eskalation der Streitigkeiten im Herbst 1933 beunruhigte ihn dann aber so sehr, dass er den umstrittenen Reichsbischof Ludwig Müller Anfang 1934 zu sich rufen ließ. Er redete Müller ins Gewissen und wendete seine gesamte Autorität auf. Die völkisch-nationalsozialistisch gesinnte Fraktion der deutschen Christen sollte sich mäßigen, um das Werk der Einheit nicht zu gefährden. Erneut bat Hindenburg seinen lieben Herrn Kanzler zu vermitteln. Wie diese Phase des Kirchenkampfes ausging, darauf werden wir in einer späteren Folge noch zu sprechen kommen. Ein weiteres Feld, auf dem Hindenburg aktiv blieb, Das war die Hohenzollernfrage. In der Vergangenheit hatte ich ja hier und da angedeutet, dass es eine nicht gerade einflusslose Strömung innerhalb der deutschen Politik gab, die die Wiederherstellung der Monarchie anstrebte. Heinrich Brüning hatte darüber nachgedacht, auch in der Bayerischen Volkspartei gab es solche Überlegungen und selbst Hitler hielt sich diese Option zunächst noch offen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten begannen monarchistische Kreise mit konkreten Vorstößen in diese Richtung. Der Ex-Kaiser Wilhelm II. Lebte seit Herbst 1918 im Exil auf dem niederländischen Schlösschen Haus Dorn. Das Familienoberhaupt der Hohenzollern stand über Mittelsmänner in Kontakt mit Reichspräsident Hindenburg. Auf dessen Vermittlung traf sich ein Abgesandter des Ex-Kaisers im Mai 1933 mit Reichskanzler Hitler. Der Naziführer gab sich in der Frage der Restauration aufgeschlossen. Die Rückkehr der Hohenzollern auf den Thron könne aber erst angegangen werden, wenn Deutschlands Lage innen- und außenpolitisch stabilisiert sei. Die höfliche Abfuhr, die die Hohenzollern in der Reichskanzlei kassierten, ließ sie ihre Aufmerksamkeit fortan auf Reichspräsident Hindenburg konzentrieren. Die Gespräche mit ihm führten aber ebenfalls zu nichts. Bei einer Gelegenheit sagte Hindenburg, die Rückkehr des exilierten Monarchen sei ja theoretisch unbedingt wünschenswert, aber weder das deutsche Volk noch die ganzen Verhältnisse in der Heimat seien so weit, dass der Kaiser den Thron wieder besteigen könne. Bei einer anderen Gelegenheit schob er sein Zögern auf die feindselige Haltung der Nachbarstaaten. Dass im Vaterlande ein Aufschwung zum Besseren eingetreten ist, hat die Feier in der Potsdamer Garnisonskirche gezeigt. Ich danke Gott, dass wir nach langjähriger, nicht leichter Arbeit so weit gekommen sind. Aber die innere Krise ist noch nicht völlig überwunden und das Ausland wird jetzt schwerlich mir zuliebe einer Wiederherstellung der Monarchie untätig zusehen. In dieser Haltung wankte Hindenburg zeitlebens nicht mehr. Er riskierte später sogar einigen Krach mit seinen ganz alten Weggefährten, als er Wilhelm II. Nicht einmal als Privatperson die Rückkehr nach Deutschland gestatten wollte. Und auch nicht das Verbot monarchistischer Organisationen, das das Reichsinnenministerium Anfang 1934 durchzusetzen begann, motivierte Hindenburg zu irgendeiner Reaktion. In der Hohenzollernfrage lag der Reichspräsident also ganz auf der Linie seines lieben Reichskanzlers. Wobei, vermutlich war es eher andersherum. Hitler hatte geschickt die Position Hindenburgs antizipiert und dessen Verzögerungstaktik übernommen. Wenn der Naziführer überhaupt jemals ernsthaft die Rückkehr der Hohenzollern in Betracht gezogen hatte, dann behielt er aus guten Gründen für sich, wen er als zukünftigen Monarchen in den Blick genommen hatte. Es waren nämlich weder der alte Wilhelm noch dessen Sohn Wilhelm Junior, der in Anführungszeichen Kronprinz, sondern dessen jüngerer Bruder August Wilhelm, ein überzeugter Nazi und SA-Mann. Und damit kommen wir nun zu Hindenburgs Rolle in der Zeit der langen Messer. Dazu springen wir noch einmal zurück in der Zeit, nämlich in die Zeit Mitte Juni 1934. Damals hatte die kleine Widerstandszelle um Edgar Jung geplant, den Reichspräsidenten dazu zu bringen, den Notstand auszurufen. Die Jung-Autokraten, sorry für das Wortspiel, nutzten ihre Stellung im Büro des Vizekanzlers, um für die Öffentlichkeit eine rhetorische Signalrakete abzufeuern. Franz von Papens Marburger Rede war angedacht als Auftakt für eine Gegenrevolution von oben, durchgeführt von der Reichswehr, angeordnet vom Reichspräsidenten. Um fair zu sein, seit März 1934 plagte Hindenburg eine schwere Blasenentzündung. Anfang Juni hatte er sich deswegen auf sein Rittergut Neudeck in Ostpreußen zurückgezogen. Dort erhielt er regelmäßig Hausbesuche von dem weltberühmten Chirurgen Ferdinand Sauerbruch, einem der Leiter der Berliner Charité, und er bekam einen Pfleger, der die alltägliche medizinische Betreuung übernahm. War er also jetzt doch einmal K.O., hatte er nicht mehr die geistigen Kapazitäten, um die Gegenrevolution anzuführen? Nein, alles nachträgliche Legendenbildung. Körperliche Gebrechen hin oder her, der Reichspräsident blieb auch jetzt noch klar im Kopf und grundsätzlich arbeitsfähig. Er machte tägliche Spaziergänge, empfing Staatsgäste und ließ sich von Regierungsvertretern Bericht erstatten. Hindenburg hatte schlichtweg kein Interesse an der geplanten konservativ-autokratischen Erhebung gegen die Nazis teilzunehmen. Er schickte zwar pro forma seinen Sohn Oskar nach Berlin, damit er die Lage sondierte, ansonsten unternahm er aber gar nichts. Stattdessen empfing er wenige Tage nach der Marburger Rede einen Vertrauten Hitlers, den Reichspressesprecher Walter Funk. Auf die Generalkritik des Vizekanzlers an den politischen Zuständen angesprochen, sagte Hindenburg zu Funk: Wenn Papen keine Disziplin hält, dann muss er, also Hitler, eben die Konsequenzen daraus ziehen. Als die Zeit der langen Messer begann, wurden Konsequenzen gezogen. Wie das ausging, wissen wir ja. Das Fränzchen erhielt einen Warnschuss und unterwarf sich Hitler ohne jedes Zögern. Seine Mitarbeiter, Jung, Bose und die anderen, wurden verhaftet oder kaltblütig ermordet. In Bezug auf die SA war Hindenburgs Einstellung sogar noch eindeutiger. Nicht nur tolerierte er das Morden, er hielt es für absolut notwendig. Die Sturmabteilung war ihm schon immer ein Dorn im Auge gewesen, denn, durchaus zutreffend, sah er in den Braunhemden vor allem brutale Proleten, die sich eine Stellung in Staat und Gesellschaft anmaßten, die ihnen nicht zustand. Röhms Ambitionen, die SA zu einer militärischen Macht aufzubauen, die langfristig die Reichswehr ersetzte, fand der Ex-Feldmarschall ganz besonders gruselig. Seine Meinung über Röhm selbst war von Vorurteilen geprägt. Nicht nur, dass sich hier ein ehemaliger Hauptmann wie ein General aufspielte, er trieb auch noch Unaussprechliches mit anderen Männern. Kurzum, Hitlers Schlag gegen die SA konnte auf das Wohlwollen des Reichspräsidenten zählen. Mehr noch, Hindenburgs Wohlwollen dürfte ein ergänzendes Motiv für Hitler gewesen sein, seinen alten Dudesfreund Ernst Röhm zu verraten. Die Zeit der langen Messer war ein Signal des Naziführers an den Reichspräsidenten, dass er zum Wohle der Nation und des deutschen Volkes bereit war, seine eigenen Leute über die Klinge springen zu lassen. Hindenburg war über das geplante Vorgehen schon Tage vorher in seinen Grundzügen informiert worden. Am 26. Juni hatte ihn der Chef der Heeresleitung, General Fritsch, besucht. Der Reichspräsident bekräftigte Fritschs Haltung, das Militär aus der eigentlichen Aktion herauszuhalten. Die Reichswehr sollte die Mordserie wohlwollend begleiten, Logistik bereitstellen und nur im Notfall direkt eingreifen. Als Hitler schließlich nach Abschluss der Aktion sofort, nämlich am 3. Juli, zum Rapport in Neudeck eintraf, lobte Hindenburg seinen Lieblingskanzler ausdrücklich. Das ist richtig so. Ohne Blutvergießen geht es nicht. Nicht einmal die Nachricht über die Ermordung seines alten Weggefährten und Vertrauten Kurt von Schleicher entlockte dem alten Feldherrn ein Wort der Kritik. Die genauen Umstände der Tat wurden in der offiziellen Meldung nach Neudeck zwar verschleiert, so hieß es zum Beispiel, Schleicher habe sich der Verhaftung mit der Pistole in der Hand widersetzt, doch wäre es Hindenburg ein leichtes gewesen, die Sachlage zu überprüfen. Schleichers Familie war ja nicht irgendeine Familie. Damit ihr diese Situation besser einordnen könnt, möchte ich eure Erinnerung nochmal auffrischen. Die 14-jährige Lonny von Schleicher hatte tagelang keine Gewissheit darüber, was mit den sterblichen Überresten ihrer Mutter und ihres Stiefvaters geschehen war. Ihr leiblicher Vater musste alle seine Kontakte aufbringen und dann auch noch persönlich zur Gestapo gehen, um dort die Herausgabe der Urnen zu erbetteln. Den Reichspräsidenten ließ das alles kalt. In wenigen Einzelfällen setzte er sich für die Freilassung Verhafteter ein, zum Beispiel im Fall von Franz von Papen oder Theodor Düsterberg, dem ehemaligen Vorsitzenden des Stahlhelms. Wirklich verwundern darf diese ganze Haltung freilich nicht, denn der Terror der Nazis im Jahr 1933 hatte Hindenburg auch hingenommen, wenn nicht sogar begrüßt. Die Konzentrationslager, Folterkeller und zahlreichen Morde waren in seinen Augen wohl nur Kollateralschäden auf dem Weg zur deutschen Volksgemeinschaft. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Selbst so mancher Nazi schien von Hindenburgs kaltblütiger Reaktion überrascht worden zu sein. Beispielsweise notierte Josef Goebbels in seinem Tagebuch: Der alte Herr hat sich fabelhaft benommen. Selbst im Fall Schleicher ein richtiger Soldat. Und im Anschluss an die Besprechung zwischen Kanzler und Präsidenten freute sich der Propagandachef: Hindenburg war Knorke. Der alte Herr hat Format. Übrigens erhielt nicht nur Hitler ein Lob des Reichspräsidenten. Während die Leichen der in Lichterfelde Ermordeten auf dem Weg in das städtische Krematorium waren, traf ein offizielles Glückwunschtelegramm beim preußischen Ministerpräsidenten Hermann Göring ein. Göring, der die vergangenen 2 Tage zusammen mit Heydrich und Himmler in Berlin gewütet hatte, durfte Folgendes lesen: Sie haben das deutsche Volk aus einer schweren Gefahr gerettet. Mit kameradschaftlichen Grüßen, gezeichnet Hindenburg. Erst einen Monat später, am 31. Juli 1934, verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Hindenburg ganz plötzlich massiv. Am nächsten Tag konnte er das Bett nicht mehr verlassen und fiel in einen Zustand geistiger Umnachtung. Hitler, der ihn nachmittags aufsuchte, erkannte der Sterbende aber sehr wohl noch. Am Folgetag, den 2. August, gegen 9 Uhr morgens, tat Paul von Hindenburg seinen letzten Atemzug. Mit dem Tod des Reichspräsidenten öffnete sich keine Büchse der Pandora. Es gab kein Machtvakuum. Dafür hatten Hitler und Hindenburg gemeinsam gesorgt. Ihr Verhältnis war ja bekanntermaßen voller Eintracht und Respekt gewesen. Der Naziführer war der treue Diener des alten Feldmarschalls. Nun sollte er mit Recht sein politisches Erbe antreten. Bereits am 1. August, als klar war, dass Hindenburg nicht mehr gesund werden würde, hatte die Reichsregierung das Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches erlassen. Darin hieß es in § 1 lapidar: Das Amt des Reichspräsidenten wird mit dem des Reichskanzlers vereinigt. Infolgedessen gehen die bisherigen Befugnisse des Reichspräsidenten auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler über. Fortan leisteten alle Staatsbeamten, alle Reichsstatthalter, alle Soldaten und Offiziere der Reichswehr ihren Amtseid auf Adolf Hitler persönlich. Ein Umstand, der vielen Tätern im Nachhinein eine willkommene Begründung liefern würde, um jede Verantwortung für ihre Verbrechen abzustreiten. Außerdem war es ein nicht zu unterschätzender Faktor, warum gerade Militärs auch noch in späteren Jahren zögerten, in den Widerstand zu gehen. Aber mit diesen Gewissensnöten der besonderen Art wollen wir uns hier noch nicht befassen. Und dann war da noch das politische Testament, das der Reichspräsident der Nachwelt zur allgemeinen Kenntnis hinterließ. Als Diktator, als uneingeschränkter Alleinherrscher, der er spätestens jetzt war, brauchte Hitler den Inhalt, der ihm zunächst nicht bekannt war, kaum zu fürchten. Hätte das Dokument etwas enthalten, was ihm nicht genehm war, hätte er es ohne weiteres in der Versenkung verschwinden lassen können. Wie sich aber herausstellte, war es ein willkommenes Geschenk für Hitler, das er propagandistisch bis zum letzten Satzzeichen ausschlachtete. In seinem letzten Willen bestimmte der Reichspräsident keinen Nachfolger. Aber das brauchte er auch nicht zu tun, denn er vertraute darauf, dass seine Haltung allgemein bekannt war. Ausführlich blickte er in seinem Testament auf die ersten 1,5 Jahre des Dritten Reiches zurück. Und das mit Wohlwollen und Stolz. Für das Erreichte dankte er ausdrücklich Hitler und den Nazis. Nur so ist es auch zu erklären, dass Hindenburg seine einzige politische Aussage in Richtung Zukunft gerade eben nicht in das Testament packte. In einem privaten Brief, der Hitler mit dem Testament ausgehändigt wurde, empfahl Hindenburg dem Naziführer, nach dem erfolgreichen Abschluss seines, in Anführungszeichen, Aufbauwerkes, die Hohenzollern nach Deutschland zurückzuholen und die Monarchie wiederherzustellen. Indem Hindenburg diese Empfehlung aber privat an Hitler adressierte, stellte er sie bewusst zu dessen Disposition. Hindenburg wusste das deutsche Volk bei Hitler in guten Händen. Er würde schon die richtige Entscheidung treffen. Hitler entschied sich dazu, den Brief verschwinden zu lassen. Er ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Das Testament und übrigens auch die groß inszenierte Trauerfeier für den verstorbenen Hindenburg im Denkmal für die Schlacht bei Tannenberg waren ein Pfund, mit dem die Nazi-Propaganda wuchern konnte. Zunächst gegenüber der Reichswehr, denn Hitler war ja nur der kleine Weltkriegsgefreite gewesen. Jetzt leisteten die Herren Offiziere ihren Eid auf seine Person und er durfte das politische Erbe des Feldmarschalls von Hindenburg, des Helden von Tannenberg und des Weltkriegs für sich beanspruchen. Aber auch zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung war das Testament hilfreich. Für den 19. August hatte das Regime ein Plebiszit angesetzt über das jüngst beschlossene Gesetz. Hitlers neue Machtbefugnisse sollten vom Volkswillen abgesegnet werden. Das Ergebnis dieser Scheinabstimmung stand natürlich grundsätzlich fest. Trotzdem war es wichtig, die Zustimmung möglichst organisch zu nähren. Nur mit Zwang, das wusste nicht zuletzt Joseph Goebbels, kam man nicht weit. Bei einer Wahlbeteiligung von über 90% befürworteten 95% der abgegebenen Stimmen die Übertragung der Machtbefugnisse des Reichspräsidentenamtes auf Adolf Hitler. Einen nicht gerade unbedeutenden Beitrag zur Legitimation dieser Vorgehensweise leistete ausgerechnet Hindenburgs Sohn Oskar. Die Propagandamaschinerie des Dritten Reiches gab ihm nämlich am Tag vor der Volksabstimmung die Gelegenheit für einen großen Auftritt. Der private Erbe des großen Feldmarschalls und Reichspräsidenten warb in einer Radioansprache für dessen selbsterklärten politischen Erben. Mein verewigter Vater ist niemals müde geworden, dem deutschen Volke zuzurufen, seid einig. Und es war das letzte Glück seines reichen Lebens, dass er den Zusammenschluss und die Einigung des deutschen Volkes zur einheitlichen Nation noch gesehen hat. So dringt vom Marschallturm des Tannenberg-Denkmals noch sein Ruf. Schart euch zusammen und steht festgeschlossen hinter Deutschlands Führer. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 34-17 von Deutschland 33-45. Ich habe jetzt gleich noch eine Ankündigung zu machen, möchte mich aber vorher noch bei allen Patreons bedanken, ganz besonders bei meinem Produktionsteam aus Annika, Cora, Lukas, Miles, Götz, Valentina, Haruka, Gerhard, Danny und Stephanie. Vielen Dank, dass ihr mich so fleißig unterstützt. Und damit zur Ankündigung. Ich nehme mir eine kleine kreative Pause. Ich möchte nämlich in aller Ruhe die nächsten Folgen dieser Staffel vorbereiten und in dieser Staffel haben wir noch einiges vor. Wir gehen in die Außenpolitik, wir schauen uns an, wie die NSDAP als Staatspartei eigentlich so funktionierte. Ich möchte mit euch die Wirtschaft und die Unternehmer vor allem noch einmal näher unter die Lupe nehmen. Wir schauen uns an, wie Erziehung und Familie im Dritten Reich in diesen ersten Jahren funktionierte. Der Reichsparteitag wird auch noch eine Rolle spielen. Die Landwirtschaft, die Kirchen und natürlich auch die antisemitische Politik. Das sind alles sehr unterschiedliche Themen, zu denen ich ganz unterschiedliche Forschungsliteratur konsultieren muss und das braucht einfach Zeit. Und darum geht es hier erst weiter am 17. März. Wenn ihr bis dahin nicht warten wollt, dann werdet doch Mitglied bei Patreon. Dort habe ich einige Bonusfolgen und Bonusfeatures hochgeladen. Wir hören uns, wie gesagt, am 17. März wieder. Ich freue mich darauf, ihr hoffentlich auch. Bis dahin.